Ja, von der Liebe Gottes soll heute die Rede sein. Von der Liebe Gottes soll er sich uns selber mitteilen. In der Reihe Glaube, Liebe, Hoffnung, in der wir uns die Schönheit, wie ich das nannte, die Schönheit unserer Beziehung zu Gott sich mitteilt. Glaube, Liebe, Hoffnung, heute die Liebe. Und dazu aus dem Römerbrief ein Abschnitt. Paulus schreibt da, die Liebe Gottes ist doch in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die damals noch Gottlosen gestorben. Nicht einmal für einen Gerechten will einer sterben, für eine gute Sache. Allenfalls mag einer sogar sein Leben aufs Spiel setzen. Gott jedoch zeigt seine Liebe zu uns gerade dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nun, da wir gerecht gemacht sind durch sein Blut, werden wir durch ihn erst recht bewahrt werden vor dem Zorn. Denn wenn wir, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, dann werden wir jetzt, da wir mit ihm versöhnt sind, erst recht gerettet werden durch seine Lebensmacht. Darum geht es, Liebe Gottes, als Lebensmacht. Und so will ich weiter von der Schönheit unserer Beziehung zu Gott sprechen. Mit diesen Worten Glaube, Liebe, Hoffnung, die uns Paulus vorbuchstabiert hat in dieser Reihenfolge. Glaube, Liebe, Hoffnung. So ungefähr 5-mal gebraucht er diese Reihenfolge in den Briefen. Und er sagt, aber am größten von diesen dreien unter ihnen ist die Liebe. Im 1. Korintherbrief. Das ist aus dem sogenannten Hohelied der Liebe, wie man das genannt hat. Das wird ja oft bei Hochzeiten gelesen. Ja. Und zu Recht ja auch. Da ist von der Liebe die Rede, die uns berührt, die uns begeistert. Ja. Aber da ist von Gottes Liebe die Rede. Und zu Recht wird es bei Hochzeiten gelesen und in diesem Zusammenhang ja noch einmal mit der Schönheit verbunden. Denn eine Hochzeit zu feiern ist etwas Schönes. Und die sich da vermählen, die würden sich immer als gegenseitig schön bezeichnen. Weil Liebe macht schön. Liebe macht den Geliebten oder die Geliebte schön. Und so macht auch die Liebe Gottes jeden von uns schön in den Augen Gottes. Wir sind heute in so viele Normen eingekleidet, ja, was als schön zu gelten hat. Und die Maßstäbe werden manchmal sehr brutal den Menschen in die Seele reingeschlagen. Überall auf den Plakaten wird uns vorgemacht, ja, was denn schön zu sein hätte. Schön bist du in den Augen des Menschen oder deines Gottes, der dich liebt. Er setzt den Maßstab. Auch wenn du sagst, nein, nein, an mir ist nichts Schönes. Er sagt, nicht du setzt den Maßstab für schön, sondern ich setze ihn. Du bist schön, meine Geliebte, sagt Gott. Paulus verdeutlicht es mit seinen Worten. Er schreibt, ich werde in dieser Liebe mich und meinen Gott erkennen. Endlich erkennen. Da ist man sich auch selber kein Rätsel mehr. Das finde ich das Großartigste. Oft genug ist man sich ja selber ein Rätsel. Kein Rätsel mehr, weil mich mein Gott erkennt und ich mich erkenne, ich ihn erkenne, wie ich auch völlig erkannt worden bin, schreibt Paulus weiter. Ich bin völlig erkannt bei ihm und für ihn ist das ein großartiges Erleben, wenn er das einmal so ein bisschen seine Gefühlswelt erfassen kann. Paulus hat seinen Gott so erlebt. Der schaut mich an, der schaut uns an. Der sieht nicht nur das, was sich uns sofort aufdrängt, wenn wir uns anschauen. Ja, Leid, Begrenzungen, quälende Fragen, Alter, Schuld, Selbstzweifel. Er sieht vor allem die Schönheit tief in uns. Und woher ich das nehme? Ja, Jesus hat die Menschen so angeschaut. Und er hat etwas von der Schönheit in den Menschen hervorgehoben. Wenn andere sie beiseite geschoben haben, ja, ausgesperrt haben, dann hat er gesagt, genau dich will ich. Und hat ihre Schönheit hervorgehoben. Und dann hieß das, dein Glaube hat dir geholfen. Ich sehe ihn, den Glauben. Und er ist schön. Die Liebe sei die größte unter Glaube, Liebe, Hoffnung. Die größte, zumindest für Paulus. Ich vermute, das hat etwas mit einem ganz entscheidenden Erlebnis seines Lebens zu tun. Von der Liebe Gottes in Christus ist er ja überwältigt worden. Er, der Feind der ersten Christen. Und sein Motto war eben nicht nur, wehret den Anfängen, sondern tötet die Anfänge. Das war sein Motto. Und darum wohl auch das Beispiel hier aus unserem Bibelwort, dass Paulus von der Feindesliebe redet. Wie Jesus es in seiner Bergpredigt getan hat. Weil er sich selber eben als Feind Gottes erlebt hat und durch diese Liebe dieses Christus überwunden wurde und tief in sich etwas grundlegend verändert hatte. Feindesliebe, die Jesus gepredigt hat. Und jetzt redet Paulus von der Feindesliebe Gottes. Feindesliebe Gottes. Der Sohn, dieser Jesus, hat nicht nur Feindesliebe gepredigt und uns nahegelegt und uns herausgefordert, sondern er kommt von einem Gott, der selber Feinde liebt und Feindesliebe praktiziert. Liebe lässt es sich nicht nur etwas kosten, sondern Liebe setzt sich selber aufs Spiel. Ohne dich, sagt Gott, geliebter Feind, kann ich mir nicht vorstellen zu sein. Ohne dich, geliebter Feind. Oder mit Worten aus dem Johannesevangelium. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Und da er die Seinen in der Welt liebte, liebte er sie bis zum Ende. Liebte er sie bis zum Ende, bis zur Selbstaufgabe. Das ist Feindesliebe Gottes. Liebe ohne Widerruf. Johannes hat sein Evangelium um dieses Erkennen herum aufgebaut. Und auch die Briefe, wir haben einen Abschnitt gehört. Feindesliebe Gottes. Und wenn man von Feindesliebe Gottes redet, dann muss man auch von der Leidenschaft Gottes reden. Leidenschaft schafft eben auch Leiden. Gottes Leiden und Gottes Mitleiden. Davon muss man reden. Gottes Leidenschaft und Gottes Mitleiden. Beim Propheten Jeremia, da kommt eine verzweifelte und ausgebrannte Menschengruppe in den Blick. Hoffnungslos. Und Jeremia hört Gott reden und schreibt es auf. Ist eigentlich Ephraim, also das jüdische Volk damals, ist Ephraim mein teurer Sohn? Ist er mein Liebling? So oft ich von ihm rede, muss ich immerfort seiner gedenken. Dann stürmt mein Herz ihm entgegen. Ich muss mich seiner erbarmen. Wenn man da nicht Leidenschaft mithört, ja, ein Drängen hin zu den Menschen. Und so soll man von Gott und seiner Liebe reden und es auch mutig auf sich selber beziehen und sagen, so oft Gott an mich denkt, stürmt sein Herz mir entgegen und er sagt mir, ich muss mich deiner erbarmen. Das so auf mich zu beziehen, diesen Mut habe ich bei Jesus gewonnen. Er sah und er fühlte wie sein himmlischer Vater. Und dafür steht ein Wort im Matthäusevangelium ein, allein fünfmal bei Matthäus. Da steht, er fühlte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren abgequält und erschöpft. Und das Erbarmen fühlen kann man auch übersetzen mit, es ging ihm an die Nieren. Oder auch übersetzen, es drehte sich alles in ihm um. Ja, Liebe wird psychosomatisch, muss man da sagen. Ja, Liebe geht an den Körper. Leidenschaft geht an den Körper. Leidenschaft wird zu Leiden, weil jemand mitleidet. Das sind natürlich menschliche Bilder, natürlich. Und die fassen nur bedingt Göttliches. Aber sie lassen uns erahnen, wovon wir reden, mit Hilfe des Geistes Gottes. Die Liebe Gottes ist doch in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Und so hat Johannes Paul der Zweite davon reden können, dass die Liebe Gottes auch mit seinem Schmerz zu tun hat. Liebe und Schmerz Gottes gehören zusammen. Und das ist so wichtig, auch diese Seite einmal zu betonen, die zur Liebe gehört. Wer sich ganz für den anderen auch innerlich engagiert, der wird auch Schmerz fühlen. Zu lange und viel zu lange haben Christen in ihrer 2000 Jahre alten Geschichte Gott als so leidenschaftslosen, unerschütterlichen, unberührbaren Gott so weit weg von allem Menschlichen beschrieben. Ja? Das war der Gott der griechischen Philosophen. Der war irgendwo ganz oben und hat sich die Geschichte angesehen und hat dann vielleicht auch noch so und so gemacht. Das war der Gott der griechischen Philosophen, aber nicht der Gott, der uns in der ganzen Bibel begegnet, auch im Alten Testament begegnet und erst recht nicht in Jesus von Nazareth. Wir lesen im Alten Testament und dann im Neuen Testament bei Paulus von einem leidenschaftlichen Gott, der eine leidenschaftliche Beziehung zu seinen Menschen hat. Und der die Höhen seiner Menschen durchlebt, aber vor allen Dingen auch die Tiefen seiner Menschen. Wir können dort lesen, wie es ihn mitnimmt. Wie es ihn mitnimmt, zu welchen Untaten seine Menschen in der Lage sind. Es nimmt Gott mit, es trifft ihn. Es trifft ihn, mit welchem Misstrauen Menschen ihm begegnet sind. Im Alten Testament lesen wir davon, hören wir davon, wie er aufschreit. Im Alten Testament heißt das Zorn. Ja, Gott schreit auf. Sein Aufschrei bis heute, er sagt, so geht es doch nicht. Kehrt um, ihr rennt in euer Unheil. Das ist ein Schrei auch des tiefen inneren Engagements Gottes mit uns. Und Paulus nimmt es auf, redet hier auch davon. Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe. Gegenteil von Liebe wäre Desinteresse, wäre gleichgültig sein. Gott sagt in seinem Zorn, ihr seid mir nicht gleichgültig. Ihr seid mir nicht gleichgültig, dass ihr vor die Hunde geht in so vielen Regionen dieser Welt. Da sitzt jemand in seiner Gefängniszelle 1944, ausweglos. Da könnte man meinen, der müsste sich doch an dieses alte Gottesbild halten, an dieses Bild von Gottes Allmacht. Dass einer schreit, hol mich hier heraus, schlag rein, ja, so ein Bild von einem Gott, der jetzt mal so richtig für seinen Menschen eintritt. Man müsste meinen, das würde ihn doch trösten, nichts anderes. Aber was hilft diesem Menschen und geht ihm nahe? Er schreibt in einem Brief, nur der leidende Gott kann helfen. Gott lässt sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz, schreibt er. Und so ist er bei uns und hilft uns Kraft seines Leidens. Das hat Dietrich Bonhoeffer geschrieben. Und ich finde, das ist doch äußerst erstaunlich, wie der Geist Gottes diesem Mann beisteht und die Liebe Gottes in sein Herz ausschüttet, dass er so etwas schreiben kann. Nur der leidende Gott kann helfen. Ich nehme Vers 10 auf. Dann werden wir jetzt, da wir mit ihm versöhnt sind, erst recht gerettet werden durch seine Lebensmacht. Der Tod des Sohnes Gottes, so sagt Paulus, dort leuchtet die Liebe Gottes auf, als Feindesliebe. Das Kreuz Jesu als Demonstration der Feindesliebe Gottes. Die jüdische Dichterin Mascha Kaleko hat geschrieben, Bedenkt, den eigenen Tod stirbt man nur, doch mit dem Tod der anderen muss man leben. Und ich nehme diese menschliche Erfahrung noch einmal auf und sie soll uns helfen, die Liebe Gottes zu verstehen. Der Vater leidet am Tod des Sohnes. Das ist ein innergöttliches Geschehen. Der Sohn gibt sich hin im Namen dieses Gottes zur Erlösung der Menschen. Und es ist begleitet von dem Schmerz Gottes des Vaters im Leiden um den Sohn. Das ist Gottes Liebe. Und mitten darin die Leidenschaft, die brennende Leidenschaft Gottes für uns, die im Geist Gottes erkennbar wird. Und dieser Geist, so sagt Paulus, ist der, der uns darin gewiss machen möchte, dass diese Feindesliebe Gottes für uns ist. Und darum feiern wir ja Abendmahl. Darum können wir jetzt beten, komm Geist Gottes und berühre uns und vergewissere uns deiner Liebe für uns. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Vergewissere uns deiner Liebe und deiner freiwillig für uns übernommenen Leidenschaft und Leiden der Liebe. Wer liebesfähig ist, ist auch leidensbereit, denn er öffnet sich für die Erfahrung der anderen. Und wir sind die anderen. Er öffnet sich in der Liebe für Erfahrung der anderen. Und darum redet Paulus auch am Ende unseres Bibelswortes von der Lebensmacht, weil Gott ist lebendig und lebendig machend. Das ist eine befreiende Beziehung, in die wir dort einwilligen können zu uns. Und darum feiern wir Abendmahl, dass wir das einmal und immer wieder erlebt haben, dass uns Gott selbst überzeugt hat, mitten in dem Tumult unseres Alltags, mitten in manchem Chaos, vielleicht auch mitten in irgendeinem Gefängnis, wo wir dann plötzlich wie Bonhoeffer sagen können, nur der leidende Gott kann helfen, der leidenschaftlich an mir interessierte und der mir es für einen Moment innerlich ja deutlich macht und ich bin dafür empfänglich und plötzlich habe ich es für einen Moment. Darum feiern wir Abendmahl. Und so erleben wir Gott in Jesus Christus unter uns. Und daran halten wir uns und halten uns daran fest. Noch einmal zum Anfang. Liebe macht schön. Und jetzt sollen wir das spüren mit Hilfe dieser Zeichen. Mit Hilfe dieser Zeichen und ihres Geheimnisses. Dass Gott uns in Jesus Christus mit diesem Glauben beschenkt und dem Glauben uns anschaut miteinander und sagt, in diesem Glauben bist du mir schön. Amen.